Gottes Plan und Satans Agenda. Dies ist die Geschichte einer Welt, die fällt. Und während sie fällt, sagt sie, um sich zu beruhigen, immer wieder, bis hierher läuft's noch gut. Bis hierher läuft's noch ganz gut. Bis hierher läuft's noch ganz gut. Aber entscheidend ist nicht der Fall, sondern der Aufschlag. Beschreibt dieses leicht abgewandelte Filmzitat die Lage der Welt um uns herum? Durch einen kurzen Blick in die Bibel können wir das bestätigen. Schlagen Sie bitte auf als erste Bibelstelle. 1. Thessalonicher 5 und Vers 3. Diesmal aus der Hoffnung für alle. Hauptsächlich verwende ich aber heute die Lutherbibel 2017. 1. Thessalonicher 5 und Vers 3, wo es heißt, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, über alles Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird für niemand mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Wir werden uns heute zunächst den zeitlichen Rahmen der Geschichte dieser Welt in einem kurzen Abriss und anhand weniger Beispiele betrachten, um uns vor Augen zu führen, wie nahe wir dem Aufschlag tatsächlich sind. Zwischendurch werde ich immer wieder ein paar Denkanstöße geben und Fragen stellen, die jeder für sich selbst beantworten sollte. Teil 1. Gottes 7000-Jahre-Plan. Die Kirche Gottes lehrt seit langem, dass Gott einen 6000- bzw. 7000-Jahres-Plan für die Menschheit verfolgt. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Gibt es eine Vorherbestimmung? Und dort schreiben wir das Folgende über das Thema. Gottes 6000-Jahre-Plan. Sowohl die Bibel als auch die hebräische Tradition vermitteln das Konzept, dass Gott den Menschen etwa 6000 Jahre zugestanden hat, um sich selbst zu regieren. An diese Zeitspanne werden sich 1000 Jahre der göttlichen Herrschaft unter Jesus Christus hier auf Erden anschließen. Da Gott den Menschen am sechsten Tag erschaffen hat, dem der wöchentliche Sabbat des siebten Tages folgte, hat er der Menschheit 6000 Jahre der Selbstbestimmung zugeteilt, die von Gottes Sabbatherrschaft von 1000 Jahren des Friedens und der Ruhe im Millennium abgelöst werden. Einige haben auf 2. Petrus 3,18 gewiesen und behauptet, dass Gott den Menschen genau 6000 Jahre zugestanden hat, um diese Erde zu regieren, und dass nach genau 6000 Jahren Christus zurückkommen wird. Dies ist jedoch nicht das, was in 2. Petrus 3,8 ausgesagt wird. Die Schriftstelle besagt vielmehr, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Diese Schriftstelle liefert uns also kein festes Datum. Das griechische Wort für wie lautet hos. Und es kann auch mit ungefähr übersetzt werden. Vergleichen Sie hierzu Young's Analytical Concordance of the Bible unter dem Thema About. Tatsächlich übersetzt die King James Version dieses Wort 14 Mal mit ungefähr. Und in der Lutherbibel 84 wird das Wort in Markus 8,9 und in Lukas 8,42 mit etwa, in Lukas 2,37 mit an die, 84 Jahre, und in Johannes 1,39 mit um die 10. Stunde übersetzt. Alle diese Übersetzungen des Wortes hos sind zutreffend. Und Strongs weist unter Nummer 5613 darauf hin, dass das griechische Wort hos äußerst vielfältig verwendet wird und unter anderem die Bedeutung von ungefähr vermittelt. Daraus können wir erkennen, dass 2. Petrus 3,8 das Prinzip erläutert, dass in den Augen Gottes ein Tag ungefähr 1000 Jahre andauert und nicht notwendigerweise 1000 Jahre. Soweit zum Zitat. Wir haben also jetzt den zeitlichen Rahmen, wie er uns aus der Bibel offenbart ist. Aber sind wir die Einzigen, die darauf gekommen sind? Ich habe ja ein paar Beispiele, seit wann das Konzept des 6000- bzw. 7000-Jahres-Planes bekannt ist und wer es gelehrt hat. Laut der Enzyklopädie Judaica hat Mose schon dieses gelehrt. Laut The History of the Decline and Fall of the Roman Empire von Edward Gibbon hat Elia dieses Konzept schon gelehrt. Der Barnabasbrief aus dem Jahre 130 nach Christus spricht von diesem Konzept. Natürlich beachten, Barnabas ist ein apokryphes Buch. Irenäus spricht in Gegen die Heretiker im Jahre 150 nach Christus von diesem Konzept. Der Dichter Commodian, man ist sich nicht ganz sicher, ob er aus dem 3. oder aus dem 5. Jahrhundert stammt, spricht auch von diesem Konzept. Und Lactantius, ein Rhetoriklehrer und Apologet, spricht darüber im 4. Jahrhundert. 1552, Bischof Latimer. Und die Encyclopaedia Britannica in der 11. Ausgabe zum ersten Mal 1910 bzw. 1911. Und auch in jüngerer Zeit. Edward Chamney spricht in The Seven Festivals of the Messiah 1998 davon. Wir sehen hier also eine Vielzahl von Autoren aus verschiedensten Hintergründen, die allesamt das bestätigen, was wir bereits aus der Bibel wissen. Denken wir mal darüber nach, welches Privileg uns Gott hier eröffnet hat. Was für ein unfassbares, in sich geschlossenes und absolut faszinierendes Wissen uns Gott offenbart hat. Man stelle sich vor, wie alle diese Schreiber oder teilweise in der Dunkelheit, bei Kerzenlicht, rasselndes Kaminfeuer vielleicht, die schweren Bücher gewälzt haben, die man nicht einfach bei Amazon bestellen konnte oder sich als PDF anschauen konnte auf dem iPad. Oder vielleicht als Hörbuch hören, mache ich zurzeit sehr gerne. Und das Wissen um Gottes zeitliche Abfolge des Planes ist ja nur ein einzelner Aspekt. Wenn wir erst begreifen, was unsere Rolle in seinem meisterhaften Plan ist, unser Potenzial, das wir erfüllen können, wenn wir nur erkennen und akzeptieren würden, oder akzeptieren tun in unserem Fall, dass uns eine entscheidende Rolle zugedacht ist. Die Implikationen sind gewaltig und im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig für jeden Einzelnen. Selah. Nun, da wir den zeitlichen Rahmen kennen, sehen wir, dass die Zeit der menschlichen Selbst- oder besser Missregierung ungefähr 6000 Jahre andauern wird. Schauen wir uns einmal den tragischen Beginn dieser Herrschaft in Anführungszeichen der Menschen an, die tatsächlich die Herrschaft oder die Agenda Satans ist. Schlagen Sie mit mir auf 1. Mose 3, da finden wir schnell hin, und die Verse 1 bis 6. Und hier lesen wir, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Weiter in Vers 4, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Das ist interessant. Sie hat noch gar nicht von dem Baum der Erkenntnis, in Anführungszeichen, von Gut und Böse gegessen. Sie hat sich dafür entschieden und sah auf einmal, dass es gut war. Und vorher war ganz klar, das war schlecht, weil Gott es verboten hatte. Und sie sah, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Hat er ja in dem Fall schon getan. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Tatsächlich befindet sich die Welt also bereits seit Adam und Eva im freien Fall. Schlagen Sie auf Römer 5 und wir lesen Vers 12. Römer 5 und Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Aber trifft das auch in dem Maße auf unsere heutige Zeit zu? Und wenn ja, wie wichtig ist es, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen und uns mit aller Kraft darum bemühen, zu wachsen und Gott zu dienen und ihm nahe zu sein? Und was sind die Bedrohungen, denen wir auf dieser Welt ausgesetzt sind? Der Mensch hat also seit seiner Erschaffung im Großen und Ganzen sein Schicksal selbst gewählt. Er ist der Verführung Satans anheimgefallen und hat sich damit seiner Agenda unterworfen. Gottes Reaktion darauf war, den Menschen gewähren zu lassen. Denn die Sünde hat natürlich unmittelbare Konsequenzen. Wir lesen, wie der Mensch als erste Reaktion auf die von Gott verliehene Erkenntnis der Sünde die Verantwortung dafür gleich erstmal ablehnt. In 1. Mose 3, Verse 12 bis 13 lesen wir, da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange, man könnte jetzt einfügen, die du geschaffen hast, die betrog mich. So dass ich aß. Erkennen wir den absoluten Mangel an Eigenverantwortung, der auch unsere heutige Gesellschaft durchdringt? Und wird das tendenziell eher besser oder wird es schlimmer? Als Adam und Eva am Garten Eden gegen ihn sündigten, beschloss Gott, dass die Menschen sich für 6000 Jahre selbst regieren sollten. Ihnen wurde gestattet, ihre eigenen Regierungen, ihre eigenen Institutionen, Ideologien, Zivilisationen und auch ihre eigenen Religionen zu entwickeln. Er tat dies wohl wissend, dass aus der menschlichen Herrschaft unfassbares Leid erwachsen würde. Und glauben Sie mir, er ist und war darüber keineswegs glücklich. Aber er weiß, dass die Menschheit im Allgemeinen nur durch Leid und die daraus folgende Erkenntnis ihres gottlosen Verhaltens lernt. Dass sein Weg den Segen und Satans Weg den Fluch bringt. Gott entschied sich also dazu, nicht unmittelbar in das Weltgeschehen einzugreifen, es sei denn, die Verwirklichung seines Planes würde es erfordern. Aber der Mensch hat es unter Satans Herrschaft immer wieder auf die Spitze getrieben. Denn Satan verfolgt keinen festgeschriebenen Zeitplan, um der Menschheit eine Lehre zu erteilen, gar zu ihrem Besten. Satan will nichts anderes als die totale Vernichtung der Menschheit, das Scheitern von Gottes Heilsplan und den ewigen Tod für jeden von uns. Und er will das eher heute als morgen. Er hat keine Zeit. Schlagen Sie auf Offenbarung 12,12. Das sind wir auch ganz schnell, ist ganz am Ende. Offenbarung 12, Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kam zu euch hinab und er hat einen großen Zorn und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Menschheit stand also, inspiriert durch Satans stetig wachsenden Zorn, bereits mehrmals vor der totalen Vernichtung. Denken wir an die Zeit Noahs. Schlagen Sie auf 1. Mose. Finden wir auch wieder schnell, es geht nur hin und her. 1. Mose Kapitel 6 und wir lesen die Verse 5 bis 7. 1. Mose 6, 5 bis 7. Wo wir lesen, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wie schrecklich die Zustände gewesen sein müssen, sehen wir daran, dass nur ein einziger Mensch und durch seine gottwohlgefällige Führung auch dessen Familie in gewissem Maße als würdig befunden wurde, überhaupt zu überleben. Aber somit hat Gott sichergestellt, dass sein Plan, 6000 Jahre, sein Heilsplan, den Bestrebungen Satans zum Trotz dennoch ausgeführt wird. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Die Sintflut und die damit einhergehende Auslöschung der damals existierenden Menschheit mag einem vielleicht brutal und ungerechtfertigt vorkommen. Bevor ich zur Wahrheit war, habe ich auf jeden Fall so gedacht. Aber wir wissen heute, dass Gott nicht nur immer in Einklang mit der Gerechtigkeit handelt, sondern dass er diese auch definiert hat. Gerechtigkeit ist das Halten der Gebote, wie wir lesen. Und dass Gott in seinem Wesen die Gerechtigkeit selbst ist. Wir müssen auch Folgendes verstehen. Die Menschen hatten sich damals dermaßen korrumpiert und verdorben, dass sie sich selbst vernichtet hätten. Unter unfassbarem Leid für jeden weiteren Menschen, der geboren worden wäre. Somit war die Sintflut tatsächlich ein Akt der Gnade gegenüber unschuldigen Kindern und ungeborenem Leben. Die Bibel berichtet von einer weiteren Entwicklung, die früher oder später zur selbstverschuldeten Vernichtung der Menschen geführt hätte. Schlagen Sie auf 1. Mose 11. Sind wir auch gleich in der Nähe. Und wir lesen die Verse 1 bis 6. 1. Mose 11. Angefangen in Vers 1. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun vom Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nehmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Weiter in Vers 5, wo wir lesen, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk, und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Gott kennt die Zukunft. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Nun, was war es wohl, was sich die Menschen vorgenommen hatten zu tun? Manche deuten in diese Passage hinein, dass Gott den Menschen klein halten wollte. Dass er ihnen den technischen Fortschritt nicht gönnt. Ja, manche sagen sogar, dass er sich vor deren entstehender Macht gefürchtet hätte. Aber ist das der Fall? Ist es nicht weitaus plausibler, dass die Menschen in ihrem Streben schon wieder auf dem Weg waren, sich selbst auszulöschen? Gier nach Macht, Mangel an göttlicher Moral und zunehmendes Wissen, wohin führt das heute? Denken wir bei der aktuellen Entwicklung von künstlicher Intelligenz etwa, dass es tatsächlich um die Erstellung von Texten, Bildern, Videos, um Lösung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen und vielleicht den Weltfrieden geht? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die gesamte Unterhaltungsindustrie die Kommerzialisierung einer Technik ist, die in allererster Linie der Entwicklung von neuen Waffen und Kontrollinstrumenten dient? Einen interessanten Einblick in dieses Thema können Sie aus der Kurzpredigt Künstliche Intelligenz als Auslese für den Dritten Weltkrieg von Manuel Müller erhalten. Interessant ist hier dran, dass die am 26.06.2021 gegeben wurde. Und das war etwa anderthalb Jahre vor der Markteinführung von ChatGPT. Und das benutzt heute jeder. Gott hat beim Turmbau zu Babel erneut eingegriffen, um die Menschen vor einem Mahlstrom des Leidens zu bewahren, der die Schwächsten und auch die Unschuldigen, also wiederum ungeborenes Leben und Kinder, ein weiteres Mal gnadenlos verschlungen hätte. Wie Herr Schell letzte Woche so treffend sagte, es ist doch immer das Gleiche. Nur hat Gott diesmal frühzeitig gehandelt. Denn sicherlich wäre als Konsequenz einer Menschheit, die an einer einzigen Sprache kommuniziert, es früher, weitaus früher, zu der Entwicklung und dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gekommen. Aber Gott führt seinen Plan aus. Er wusste bereits vor Erschaffung der Welt um die Menschen, die er in ihre Lebenszeit berufen würde. Und wenn die Menschheit sich vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden gar bereits vernichtet hätte, dann wäre niemand von uns jemals geboren worden. Und Gott will diese Menschen in seiner Familie haben, im Reich Gottes. Genauso wie Sie und mich, alle, die wir hier sitzen. Was uns allerdings vom Rest der Welt unterscheidet, ist, dass wir einen vorgesehenen und aktiven Platz in seinem Plan einnehmen sollen. Diejenigen, die den Sabbat, also den siebten Tag der Woche, schon in diesem Leben halten, im Gegensatz zur Welt, werden auch den Sabbat, also die Sabbatruhe, in Gottes 7000 Jahre Plan halten. Das 1000-jährige Millennium. Und zwar aktiv. Die Welt erlebt den Sabbat heutzutage auch. Aber allein Gottes Nachfolger, die das Verständnis über den vollen Umfang des wöchentlichen wie auch der jährlichen Sabbate offenbart bekommen haben, halten diesen Tag aktiv. Wir gestalten ihn hier. Wir gestalten ihn gemeinsam in Gottes Sinne. Und wir lernen, das immer besser zu tun. Und in selben Maße ernten wir die Segnungen, die damit verbunden sind. Und aus diesem Grund werden auch wir den 1000-jährigen Sabbat aktiv halten. Im Gegensatz zur Welt. Die Menschen, die dann in physischer Natur am Leben sind, die werden diesen Tag auch erleben. Denn wir werden zu diesem Zeitpunkt, wenn wir bis zum Ende stark bleiben, unsterbliche Gottwesen und als Teil der Familie Gottes unter dem Vater und Christus herrschen. Und wir werden die Menschen dann in Gottes Lebensweg anleiten, damit sie beginnen, den Sabbat und die heiligen Tage ebenso zu halten, wie wir es bereits heute tun. Und darüber hinaus werden wir eine wichtige und aktive Rolle in Gottes Plan einnehmen, damit die Menschen schließlich denselben Weg gehen. Und am Ende, um dasselbe Ziel zu erreichen, was uns natürlich heute stets vor Augen stehen muss. Und das gilt ganz besonders in dieser Zeit vor dem Passa, der jährlichen Erneuerung unseres Bundes mit Gott. Um also Gottes Plan für die Menschen, der 6000 bzw. 7000 Jahre andauert und zur Perfektion reift, nochmal zusammenzufassen. Die Konsequenzen der Sünden der gesamten Menschheit von Adam an ist der Tod. Wir lesen in Römer 6,23 in der Einheitsübersetzung 2016, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist dadurch sicherlich sehr betrübt. Aber beirrt ihn das? Lesen wir in 1. Timotheus 2,4 etwa, und Gott wendete sich entnervt ab und dachte sich, dem Menschen ist nicht zu helfen? Wenn wir die Einheitsübersetzung 2016 zu Rate ziehen, lesen wir, er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und Gott wird sein Ziel nicht wirklich verfehlen. Natürlich werden nicht alle gerettet, das wissen wir, aber im Verhältnis, der weitaus überwiegende Teil. Also bietet Gott den einzig möglichen Ausweg durch ein unfassbares Opfer an. Schlagen Sie auf den goldenen Vers der Bibel, Johannes 3 und Vers 16. Kennen wir alle. Johannes 3, Vers 16, diesmal aus der Elberfelder Bibel. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nur mit dem ewigen Leben einher geht die Aufnahme in Gottes Familie. Schlagen Sie auf Römer 8, 23. Römer 8, 23. Auch wieder aus der Elberfelder Bibel. Römer 8, 23, wo wir lesen, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Um also seine Herrlichkeit aller Welt am Ende zu beweisen, erbaut und erhält Gott seine Kirche, Sie und mich. Schlagen Sie auf 1. Korinther 1. 1. Korinther 1. Und wir lesen Vers 27, diesmal aus der Hoffnung für alle. Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Und da sind wir nun. Sie, ich und andere, die wir nicht kennen mögen. Vorgestern hatte ich ein Gespräch mit meinem besten Freund. Und glauben Sie mir, wir beide gehen sehr kritisch und schonungslos ehrlich miteinander um. Wir haben über meine Brüder gesprochen. Und ich gab zu, etwas betrübt darüber zu sein, dass ich verglichen mit ihnen irgendwie ein komischer Typ bekomme. Ich kriege gewisse Sachen nicht auf die Reihe. Menschlich gesehen scheint es nicht so eine Entwicklung zu geben. Ich hätte auch sagen können, dass ich schwach bin und nicht weise, wie es die Bibel sagt. Aber die Hoffnung für alle beschreibt es hier sehr treffend, wie ich finde. Aus menschlicher Sicht trifft das sicherlich zu. Aber Gott sieht mehr in mir und Gott sieht mehr in jedem von uns. Er sieht in uns Menschen, die, auch wenn sie manchmal daran zweifeln und mutlos sein mögen, sich auf seine Kraft besinnen und seine Stärke gebrauchen können, um sich Satan zu widersetzen. Und wir tun das durch den Heiligen Geist, der nach der ordnungsgemäßen Taufe und Handauflegung durch ordinierte Prediger in uns lebt. So viel also nochmal zur Zusammenfassung von Gottes Plan. Kommen wir zum nächsten Punkt, Satans Agenda. Betrachten wir im Gegensatz dazu anhand einiger Beispiele, wie Satan kontinuierlich versucht, seine Agenda in die Tat umzusetzen. Und wie er jeden Menschen, mit dessen Einwilligung, als seine Fußsoldaten missbraucht, um seinen letztendlich aussichtslosen Krieg gegen Gott zu führen und gegen alles, wofür Gott steht und was ihn ausmacht. Wir lesen, dass Satan in seinem Bemühen, die Menschen zu vernichten, dem endgültigen Erfolg sehr nahe kommt. Schlagen Sie auf Matthäus 24. Matthäus 24 und wir lesen Vers 37. Das ist wieder der Bezug zu den Zeiten Noahs und unseren heutigen Zeiten. Matthäus 24, 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Also egal, wie schrecklich und verdorben die Welt uns heute erscheinen mag, es wird noch zunehmen. Schlagen wir auf Markus Kapitel 13 und Vers 20. Diesmal wieder aus der Elberfelder Bibel. Markus 13 und Vers 20. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, dann würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Was immer wir bisher mit dem Ausdruck "das war knapp" assoziiert haben mögen, das ist nichts gegen Gottes Timing. Er wird die Zeit sogar verkürzen müssen, so wie er es prophezeit hat. Und in einem individuellen Kontext hat jeder von uns schon erlebt, wie knapp wir an einer scheinbar unausweichlichen Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Denn Gott wacht über uns und das in jeder Sekunde. Und das muss er auch, denn die Verführung und Gefahren um uns herum sind allgegenwärtig. Machen wir uns bewusst, dass jeder von uns einen Menschen kennt, der einst in der Wahrheit war, oder mehrere sogar, aber irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben gekommen sind, an dem sie zugelassen haben, dass Satans Agenda zu ihrer eigenen wird. Und dass niemand davor sicher ist. Wenn wir nicht fest im Glauben stehen, das nicht immer wieder überprüfen, immer wieder sicherstellen, wenn wir uns von Gott und seiner Kirche gar entfernen, dann fallen wir bereits, gemeinsam mit der Welt. Und glauben Sie mir, Satan wird zur Stelle sein, um uns zu verderben. Schlagen Sie auf Offenbarung 12 und Vers 9. Springen wieder zum Ende. Offenbarung 12 und Vers 9, wieder aus der Luther 2017, wo wir lesen: Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt hat. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Satan und seine Dämonen, von denen es Milliarden geben mag, leben hier auf der Erde. Und sie versuchen Tag und Nacht, jene zu verführen, die Gottes Weg gehen. Gehen wir zu 1. Petrus 5,8. 1. Petrus 5,8, diesmal wieder aus der Hoffnung für alle. Ein paar Bücher nach vorne, wo wir das bestätigt finden. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Nun, als Christus den Jüngern offenbarte, dass er getötet werden würde, versuchte Petrus, ihn davon abzuhalten. Wir lesen das in Markus 8, 31 bis 33. Das schlagen wir auf. Markus 8 beginnt in Vers 31, das nehme ich diesmal aus der Menge-Bibel. Markus 8 beginnt in Vers 31. Hierauf begann Christus, sie darauf hinzuweisen, der Menschensohn müsse vieles leiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Weiter in Vers 32, und er sprach das ganz offen aus. Da nahm Petrus ihn beiseite und begann auf ihn einzureden. Aber er wandte sich um von Petrus, blickte seine Jünger an und wies Petrus scharf mit den Worten, hinweg von mir, Satan, tritt hinter mich. Deine Gedanken, eben hatte Satan angesprochen, jetzt spricht er wieder direkt Petrus an, deine Gedanken sind nicht die Gedanken Gottes, sondern Menschengedanken. Also die Ansprache an Satan wird mit Menschengedanken gleichgesetzt. Wir sehen also, dass Satan sich der menschlichen Emotionen von Petrus bediente und dieser merkte nicht, dass er sich damit unwissentlich zum Diener Satans machte. Unsere Motivation mag menschlich gesehen vielleicht als gut erscheinen, aber jeder kann zum Instrument Satans werden, täuschen wir uns nicht. Machen wir uns Folgendes nochmal klar. Das ist Satans Welt. Er ist der Urheber und Herrscher dieser Weltordnung, die der Mensch als den Höhepunkt seiner Zivilisation betrachtet. Wie zuvor gesagt wurde, hat Gott beschlossen, die Menschen für 6000 Jahre ihre eigenen Entwicklungen zu überlassen. Das schließt natürlich, und das ist wichtig, jene Menschen aus, die Gott aus dieser Welt heraus beruft. Die sind keineswegs von Gott seinem Schicksal überlassen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wir erkennen klar den Unterschied zwischen jenen, die innerhalb von Satans Agenda leben und diese angenommen haben, und denen, die Gottes Plan offenbart bekommen haben und die Entscheidung treffen müssen, nach diesem Plan zu leben, um eine Rolle in diesem Plan einzunehmen. Wiederum, sie und ich und andere, die wir womöglich noch nicht kennen. Und wir wissen, dass wir der Wiederkunft Christi sehr nahe gekommen sind. Glauben wir tatsächlich, dass die Eigenschaften und Errungenschaften unserer Zivilisation nicht vollkommen von Satan gesteuert, beeinflusst oder getriggert sind? Schauen wir uns davon ein paar im Einzelnen an. Satans Unterhaltungsindustrie. Ich denke mal, die meisten von uns lassen sich gerne mal von einer Serie oder einem Film unterhalten. Andere hören sehr gerne Musik und wiederum andere spielen Computerspiele zur Unterhaltung. Es ist natürlich klar, dass angesichts des Angebots heute für einen Christen besondere Vorsicht geboten ist. Wir haben eine englischsprachige Broschüre veröffentlicht, die auch bald auf Deutsch herauskommt. Der Titel ist How can young people cope with life? Was vermutlich übersetzt heißen wird, wie können junge Menschen das Leben meistern? Und dort gehen wir genauer auf das Thema Musik ein. Das ist jetzt nicht die finale Übersetzung, ich schreibe mal so, wie ich es übersetzt habe. Wir schreiben hier, wie sieht es heute mit der Musik aus? Da es so viele verschiedene Musikrichtungen gibt und jeder seinen eigenen Geschmack hat, wie kann man da zwischen guter und schlechter Musik unterscheiden? Manche mögen Rockmusik, andere mögen klassische Musik. Manche Opern, Operetten und Musicals und wieder andere mögen Popmusik, Country, Jazz, Hip-Hop, Techno, Heavy Metal und so weiter. Ist es für einen Christen verkehrt, unterschiedliche Arten von Musik zu hören? Zuallererst müssen wir darauf achten, was wir hören und welche Art von Musik wir spielen oder aufführen. Musik, die durchdrängt ist von Schimpfwörtern und unanständigen Inhalten oder missbräuchlicher Verwendung des Namens Gottes, wäre nicht akzeptabel. Ebenso wie gewisse Lobpreismusik, also Musik mit Texten, deren Inhalt aus biblischer Sicht nicht korrekt ist. Wir fahren also fort. Letztendlich geht es um das persönliche Gewissen. Wenn wir Zweifel an der Musik haben, die wir hören oder die wir aufführen könnten, und sie für unangemessen oder anstößig halten, dann sollten wir sie auch nicht hören oder nicht aufführen. Und das gilt auch für Eltern, die darauf achten müssen, was ihre Kinder hören oder aufführen. Und auch hier müssen wir aufpassen, dass wir weder zu streng und pharisäerhaft werden, noch zu liberal. Stattdessen müssen wir einen ausgewogenen Ansatz wählen. So viel zu der Broschüre. Aber man kann sagen, dass sich das gleiche Prinzip auch auf Filme, Serien, Computerspiele anwenden lässt. Es ist natürlich schwer, ein Lied oder einen Film zu finden, in dem der Name Gottes nicht missbräuchlicherweise verwendet wird. Und finden Sie heute mal ein Lied oder einen Film oder irgendwas, wo nicht geflucht wird. Und sicherlich ist davon abzuraten, sich extrem gewalttätige Filme anzusehen oder an gewalttätigen Videospielen teilzunehmen, in denen zum Beispiel der Krieg verherrlicht und als Lösung für unsere Probleme dargestellt wird. Und selbstverständlich ist davon auszugehen, dass auch hier unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben bestehen. Aber als Beispiel, es gibt einen Film, der heißt Hacksaw Ridge. Das dreht sich um, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber das ist ein Siebentags-Adventist, der in den Krieg gezogen ist, hat sich aber verweigert, an der Waffe Dienst zu tun. Basiert auf einer wahren Geschichte. Der ist auch vor kurzem erst, glaube ich, verstorben. Und natürlich ist dieser Film brutal. Aber deswegen kann man ihn trotzdem angucken, muss man aber nicht. Wichtig ist, dass wir einander dafür nicht verurteilen. Jeder muss mit seinem Gewissen selbst schauen, dass es nicht übertritt. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht vorschnell darüber urteilen, was jetzt andere hören oder was sie schauen oder was sie spielen. Aber gleichzeitig müssen wir auch darauf achten, dass wir durch unsere Unterhaltung anderen keinen Anstoß ergeben, anderen keinen Anstoß geben. Wenn jetzt jemand eine bestimmte Art von Unterhaltung bevorzugt, die von uns nicht unbedingt befürwortet wird, dann sollten wir nicht versuchen, ihm unsere Überzeugung und unsere persönliche Vorliebe oder gar unser Gewissen aufzuzwingen. Und das gilt natürlich auch im umgekehrten Fall. Paulus sagt in Römer 14, in den Versen 10 und den Versen 12 und 13, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Weiter in Vers 12, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereitet. Aber anstatt anhand ausgewogener und vor allem göttlicher Maßstäbe zu entscheiden, womit man sich unterhalten lässt, trifft die Welt immer weiter in die Gottlosigkeit ab. Und das zeigt sich mehr und mehr in den Handlungen der Menschen. Und auch das gab es schon einmal. Wir gehen wieder zu 1. Mose. Kapitel 19, Erster Mose 19, die Verse 4 bis 5, auch wieder aus der Einheitsübersetzung, wo wir über die Zustände in Sodom lesen. Sie waren noch nicht schlafen gegangen, also die Gäste von Lot. Da umstellten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, jung und alt, alles Volk von weit und breit, weiter in Vers 5, sie riefen nach Lot und fragten ihn, wo sind die Männer, die heute Nacht zu dir gekommen sind? Bringen sie zu uns heraus, wir wollen mit ihnen verkehren. Wir verstehen, dass es hier um Homosexualität geht. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Mädchen und die Frauen von Sodom weniger verdorben waren, bloß weil sie hier nicht explizit erwähnt werden. Über die damalige Art der Unterhaltung können wir nur spekulieren. Aber mit Sicherheit lag der Fokus nicht auf Schönheit, nicht auf Reinheit und nicht auf Moral. Diese Grundprinzipien sind allerdings von enormer Wichtigkeit für die Unterhaltung, die eine Gesellschaft prägt und die großen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen hat. Christi Warnung, was Menschen droht, die Kinder verderben, anstatt ihnen eine Erziehung und ein Aufwachsen gemäß dem Weg Gottes zu garantieren, ist eindeutig. Wir lesen das in Matthäus 18, Vers 6. Matthäus Kapitel 18 und Vers 6. Wieder aus der Luther 2017, wo wir lesen, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, dort, wo es am tiefsten ist. Nächster Punkt, Satans Gesellschaftsordnung. Schauen wir uns doch einmal die sogenannten Vorbilder unserer Gesellschaft an. Stars und Sternchen, aber auch Politiker und Wirtschaftsbosse, dann können wir ebenfalls erkennen, wie tief diese Gesellschaft schon gefallen ist, wie weit Satans Agenda im Fortschritt ist. Laut einer Studie interessieren sich ein Viertel, 25% der amerikanischen Highschool-Schüler als LGBTQ+. Ein Viertel, das muss man sich mal vorstellen. Und die Studie zeigt auch, dass der Anteil nicht nur stetig wächst, sondern auch mit zunehmender Tendenz, also die Kurve wird steiler. Und derselbe Index bei den Erwachsenen entwickelt sich ähnlich, auch wenn die Zahlen noch nicht solche hohen Werte erreicht haben. Und in Deutschland? Ich habe hier gefunden, dass Deutschland laut der Charta der Vielfalt Spitzenreiter, natürlich, mit 7,4% LGBT-Anteil an der Gesamtbevölkerung ist. 7,4%. Denken wir, dass das ein Zufall ist? In einer Gesellschaft, die der Regenbogen-Community einen ganzen Monat widmet. Eine Gesellschaft, die unumkehrbare Operationen durch Steuergeld bezahlt. Bei jungen Menschen, deren Identität gerade ein sensibles und beeinflussbares Stadium erreicht hat. In einer Gesellschaft, in der im Kindergartenalter bereits Sexspielzeuge erklärt und zum Anfassen ausgehändigt werden. Und all das wird durch Medien, durch Politik und durch öffentliche Marionetten natürlich gefördert. Man braucht sich also nicht zu wundern, warum Gott zornig ist. Lesen wir dazu Jesaja, Kapitel 5 und Vers 20. Auch eine Stelle, die wir alle kennen. Jesaja 5 und Vers 20, wo es heißt: Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Und dann gehen wir direkt zu Satans Medien. Aktuell erleben wir hinsichtlich des Krieges in der Ukraine eine beispiellose Propaganda in den Medien. Kriegswaffen wie Panzer und Flugzeuge werden vorgestellt, als wäre es das neue Modell einer Automarke. Öffnen Sie mal Ihren Browser, machen Sie das mal. Wenn Sie eine Startseite haben von Bing oder was auch immer die Startseite sein mag, machen Sie das zu einem beliebigen Zeitpunkt des Tages und dann gucken Sie mal die Bildchen an von den Artikeln, ob Sie einmal kein Waffensystem sehen. Man diskutiert heute darüber, dass Waffen Leben retten. Wenn man sie wegwirft, dann retten sie Leben. Und zwei Beiträge darunter wird ein Drohnenvideo gezeigt, in dem eine Kriegspartei, die gute in dem Fall, ganz einfach mehrere Soldaten der Bösen per Knopfdruck ausradiert. Und wer in den Medien von Frieden oder Verhandlungen spricht bezüglich diesem Krieg, der wird zur Persona non grata und muss sich sogar vorwerfen lassen, dass er die Vergewaltigung und Ermordung von Unschuldigen befürwortet. Also die Verwirrung ist unfassbar. Wenn man das mal aufschreiben würde, die Leute würden das lesen, dann denkt man sich, die müssen doch verstehen, was hier steht. Und es heißt, wir sollen wieder kriegstüchtig werden. Es ist unerträglich, was geboten wird, aber hier machen die Medien nicht Halt. Halten Sie sich fest. Auf Kika, dem sogenannten Kinderkanal der Öffentlich-Rechtlichen, beschweren sich durch ein computergeneriertes Gesicht menschlich anmutende Marschflugkörper, wie mit so einem Instagram-Filter. Aus Deutschland, der Taurus, aus Frankreich und Großbritannien beschweren sich darüber, zusammen mit einem Leopard 2-Panzer unter polnischer Flagge, dass die deutsche Wunderwaffe Taurus noch nicht in den Osten darf. Ein Zitat sagt unser Taurus-Marschflugkörper: Dem Olaf Scholz müssen wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Unfassbar witzig. Man ist fassungslos, wenn man so etwas sieht. Aber auch hierzu arbeiten wir an einer kostenlosen Broschüre, die auf das Töten im Krieg eingeht, das hier absolut verharmlost wird und das bei den Jüngsten unserer Gesellschaft. Schlagen wir ja Jakobus auf, Kapitel 1 und Vers 4. Der Jakobusbrief, Kapitel 1 und Vers 4, diesmal aus der Zürcher Bibel, wo wir lesen: Woher kommen denn die heftigen Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Machtkämpfe? Doch von den Begierden, die in euren Gliedern zum Krieg rüsten. Wir sehen also auch die Begründung. Die Begierden, denen man nachgibt, denen man nicht versucht zu widerstehen, weltweit, Milliarden Leute. Man könnte hier noch sehr lange weitermachen. Man könnte über Satans Religionen sprechen. In Amerika vor dem Kapitol steht eine Statue von Baphomet. Die hat irgendeine satanische Organisation, die als Religion geführt wird, dort aufgestellt. Wir könnten über Satans Regierungen sprechen. Wir könnten über seine Institutionen sprechen, von Abtreibungskliniken bis zu anderen Sachen. Wir könnten über seine Politik und seine Wirtschaftssysteme sprechen, die Millionen Leute ausbeuten. Aber vieles davon haben wir bereits behandelt und wir werden das auch in Zukunft noch weiter ausführen. Da reicht der Rahmen jetzt hier nicht. Eins ist sicher, die Zeichen der Zeit sind eindeutig. Und es ist unsere Aufgabe als Kirche, darauf zu achten und uns vorzubereiten und der Welt das Evangelium zu einem Zeugnis zu verkünden. Während die Hegemonie der USA ihren Zenit lange überschritten hat, erhebt sich der europäische Machtblock und wird der Kriegsrhetorik bald für alle sichtbare Taten folgen lassen. Wir können davon ausgehen, dass Satan einerseits die Entwicklung anpeitscht, um seine Agenda umzusetzen, und andererseits alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, nutzen wird, um das vor unseren Augen zu verbergen. Nun, wir haben wöchentlich Nachrichten, wir haben Veröffentlichungen. Wie soll der das verbergen? Er tut das, indem er versucht, unsere Augen von dem abzulenken, was wichtig ist. Und wie schnell ist sowas geschehen? Darum benötigen wir einen langen Atem und Geduld. Darum müssen wir uns sorgsam und um uns selbst kümmern und dürfen uns nicht in die Wirren dieser Welt hineinziehen lassen. Diese Welt fällt. Und die sagte sich, bis hierher läuft es noch ganz gut. Bis hierher läuft es noch ganz gut. Bis hierher läuft es noch ganz gut. Aber wir wissen, dass es nicht gut läuft. Wir wissen, dass, wenn sie schließlich von Frieden reden, der Krieg über die Welt hineinbrechen wird. Ein Krieg, dessen Vorbereitung wir gerade sehen. Nun, ich spreche nicht von dem Krieg, von dem die Welt gerade redet. Gerade redet die Welt vom Krieg. Vom Krieg zwischen Russland, zwischen der NATO. Aber auch hier sehen wir den Gegensatz zwischen uns, die sich Gottes Plan unterwerfen und denen, die Satans Agenda angenommen haben. Denn die Welt rechnet, wie gesagt, keineswegs mit dem Krieg, der sich tatsächlich zutragen wird als nächstes. Die Welt schaut auf Russland, befürchtet eine Eskalation mit der NATO oder den USA oder Europa, einen neuen Kalten Krieg. Und dieser Krieg soll uns verkauft werden mit menschlichen Argumenten. Er soll den Frieden schaffen, die Waffen sollen Leben retten. Und während sich Europa im Zuge dieser Entwicklung bis an die Zähne bewaffnen wird, kommt es vorerst, wie Herr Link schon erwähnt hat, nicht zu dem Krieg mit Russland. Und stattdessen wird ein trügerischer Frieden herrschen. Und glauben Sie mir, die Leute, die jetzt am lautesten hetzen, die werden das als ihren Verdienst ausgeben, die werden sagen, jetzt ist Frieden, zum Glück, weil wir genug Waffen haben. Man hat eine ähnliche Situation im Kalten Krieg schon mal gehabt. Das Machtgleichgewicht der Kräfte, atomare Abschreckung. Da hat es nicht geknallt, weil Gott seinen Plan in die Tat umsetzt. Wie gesagt, der Frieden wird trügerisch sein. Aber wir, die wir Gottes Plan verstehen, wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, welcher Krieg wirklich ausbrechen wird. Der finale und alles verschlingende Krieg der großen Trübsal, der schließlich im Tag des Herrn gipfeln wird und erst beendet wird, wenn Gott seinen Sohn zurückschickt, um diesen Krieg wirklich zu beenden. Lesen wir also nochmal die Bibelstelle aus der Einleitung. Gehen wir nochmal zu 1. Thessalonicher, Kapitel 5, das ist Korinther. Ersten Thessalonicher 5, nochmal aus der Hoffnung für alle, wo wir lesen, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, über alles Ruhe und Frieden, und das werden die Leute sagen, dann wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemand mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Satans Agenda entfaltet sich. Aber wir dürfen niemals Gottes Plan aus den Augen verlieren. Gottes Plan für uns und Gottes Plan für die Welt. Rechnen wir also mit zunehmendem Gegenwind. Aber vertrauen wir auch auf unser Wachstum, auf unseren Glauben. Bewahren wir das. Wir nähern uns dem Passa. In weniger als 5 Wochen ist es soweit. Bereiten wir uns also sorgsam darauf vor, unseren Bund mit Gott zu erneuern und aufzufrischen, indem wir uns überprüfen, und zwar durch einen schonungslos ehrlichen Blick in den Spiegel. Und wenn wir Probleme erkennen, Unzulänglichkeiten, Dinge, die gelöst werden müssen, dann verzagen wir nicht, das ist normal, dafür sind diese Tage der ungesäuerten Brote auch da, auch um Dinge zu lösen. Es geht darum, dass man das will. Gott erwartet nicht, dass wir ab heute sündenlos sind, dass ab morgen unsere Probleme verschwinden, weil wir das gehört haben, weil wir es wissen, sondern er erwartet, dass wir uns in einem Trend immer auf ihn hinzubewegen. Es ist ihm eine Freude, uns beizustehen. Vertrauen wir also auf seinen Plan und wenden wir uns von Satans Agenda ab. Denn entscheidend ist nicht der Fall, sondern der Aufschlag. Und die Welt wird das bald sehr schmerzhaft erkennen müssen. Schlagen wir auf als letzte Bibelstelle, 5. Mose 31. Diesmal wieder aus der Menge-Bibel. Wo wir die Anweisung lesen, seid mutig und stark. Fürchtet euch nicht und seid ohne Angst vor ihm. Denn der Herr, dein Gott, zieht selbst mit dir. Er wird dir seine Hilfe nicht versagen und er wird dich nicht verlassen.